ARD.
ARD Audiothek, das ist Sucht und Süchtigzeit am Mittwoch oder überall, wo es sonst Podcasts gibt, am Donnerstag, John Cook.
Ganz genau, oder Mittwoch 23.55 Uhr, um ganz, ganz genau zu sein.
Okay.
Ich hab's schon mal sagen.
Wir haben einen Gast, den wir heute mal direkt reinholen, und zwar ist das Dr. Puchert. Hallo Herr Puchert, schön, dass Sie hier sind.
Hallo, hallo.
Ja, schön, dass Guten Sie Tag. Da sind.
Möchten Sie sich ganz kurz vorstellen, Ihre Ausbildung oder Ihren Titel, wie sagt man so schön? Ihre ganzen Auszeichnungen.
Auszeichnungen?
Nein, was machen Sie, Herr Puchert, und woher kennen wir uns?
Nein, wir kennen uns aus der Fachklinik Lago.
Ja?
Ja, also Drogenrehabilitation am Wannsee. Und da haben wir uns unter speziellen Umständen kennengelernt. Und ich leite ärztlich diese Klinik, also genau, Chefarzt der Fachklinik Lago. Qualifikationen sind so, dass ich Medizin studiert habe und dann einige Jahre in psychiatrischen Einrichtungen gearbeitet habe, neurologischen Einrichtungen, und im nächsten Schritt dann Facharzttitel gemacht habe in Psychiatrie und Psychotherapie und promoviert habe über Halluzinationsphänomene bei Schizophrenen. Und in den letzten Jahren habe ich mich immer mehr darauf spezialisiert, mit sozusagen seelischen Problemen und Arbeit mich zu beschäftigen und sozialer Integration, sodass ich erst sozialpsychiatrisch gearbeitet habe und jetzt immerhin schon seit 9 Jahren in der Fachklinik Lago bin, genau.
Okay.
Wow, seit 9 Jahren.
Ja, genau.
Da erlebt man ja sicherlich auch eine Menge, kann ich mir vorstellen.
Ja, in der Tat.
Ja, genau. Gleich mal zu kommen. Hagen, du warst ja auch im Lago, ne?
Ja. Ja, ich war im Lago. Ich habe Herr Puchert kennengelernt bei dem Check-in-Prozess. Du weißt ja, wenn man eincheckt in eine stationäre Klinik, das ist dann immer so ein, ja, würde man fast sagen, Herr Puchert, ein Dreivierteltag, wo man da durch alle Departments geht, und dann landet man tatsächlich auch, jeder landet bei Ihnen auch kurz im Büro. Und ich weiß noch, na gut, habe ich ja Chefarztbehandlung bekommen oder was? Also ich war bei Ihnen im Büro am Check-in.
Ja, also streben wir an. Also ich bin ganz froh, wir haben ja noch 2 weitere Ärzte, Ärztinnen in der Klinik. Und das heißt nicht immer, dass ich mit allen am ersten Tag rede, aber tatsächlich, wir hatten die Gelegenheit.
Wir hatten die Gelegenheit.
Genau.
Ja. Erstmal vielen Dank, dass Sie in der Sendung sind.
Ja.
Wir nehmen ja nicht unweit vom Lago auf. Ich glaube, das sind hier Luftlinien nur ein paar Kilometer. Sie sind mit Fahrrad gekommen, auch das weiß ich noch, dass das damals auch unter den Rehabilitanten immer Thema war, wenn Sie mit dem Fahrrad auf den Hof gefahren sind. Und Sie sind, und das werden unsere HörerInnen heute merken, Sie sind auch ein Charakter. Also ich weiß noch, die Großgruppen mit Ihnen waren immer sehr unterhaltsam.
Unterhaltsam, ja?
Ja.
Okay.
Ja, ich glaube, Sie haben ja einen Witz, einen Urwitz, und den, ich glaube, das wissen Sie. Ja, ich schon. Also Herr Puchert ist ein Charakter, und ich wünsche allen viel Spaß heute und gute Unterhaltung.
Jetzt werde ich neugierig auf die Rückmeldung.
Ein bisschen leicht im Druck jetzt auch.
Nein, Quatsch. Ich wollte einfach nur sagen, ich finde es schön, dass Sie da sind. Und
ich freue mich, dass Sie eingeladen wurden.
Ja, ich habe Sie als sehr fairen Leiter der Klinik, weil ich weiß noch, damals war Corona, das Haus wurde geteilt, also es gab einen Teil, da waren die ganzen Infizierten. Oder
so ein Zombie-Film.
Hat man das so gesagt? Doch, es war doch die Infizierten, oder?
Ja.
Und da war viel los. Und dann gab es da mal so eine Rückfallwelle, wissen Sie noch?
Wo ja, alle, ich erinnere mich. Ja,
wo alle, die positiv waren, die haben dann alle so eine Corona-Party gefeiert, also in der Klinik.
Krass.
Ich lache jetzt nicht, sondern das war einfach für uns, das war eine heftige Situation, glaube ich, für alle Mitarbeiter und auch für die Rehabilitanten natürlich. Ich weiß noch, ich war auch mal positiv im Lago und war dann auf Quarantäne. Das ist schon hart, wenn man dann im Zimmer eingesperrt war quasi.
Krass, ne? Ja.
Das war ja so. Da hat man das Essen vor die Tür gestellt bekommen.
Das war bei uns auch so, das war auch echt
krass. Oh, und das, da habe ich auch richtig Suchtdruck gehabt, das weiß ich noch. Jedenfalls vielen Dank, dass ich da bin, und das ist jetzt kein Geschleime. Ich mochte Sie. Wir hatten jetzt aber auch nicht wirklich viel miteinander zu tun, das muss man auch mal sagen. Sie sind der Leiter. Außer wenn es Ärger gab, war ich ja nicht bei Ihnen.
Aber
ich war 2. Mal bei Ihnen, weil es Ärger gab und ich involviert war.
Aber ich erinnere mich sehr gut an ein Fest, was wir gemacht haben.
Ja.
Und dann hat Hagen Decker mit irgendwie so Kumpels zusammen eine Band gemacht.
Ja, Kumpels, das waren Mitreihe-Rehabilitanten.
Ja, genau. Und Ich erinnere mich daran, dass dann, das hat mich sehr gerührt, ich war so ein bisschen abgelenkt und dann merkte ich irgendwann, dass sie sich so Mühe gegeben haben, für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einen kleinen Vers zu machen und haben dann irgendwie was Schönes über uns gesungen. Ja. Das hat mich total gerührt. Das war ganz nett, war das gewesen.
Ja, können Sie sowieso mal ganz kurz, nur aus Interesse, kurz mal einen Eindruck davon geben, wie Sie Hagen wahrgenommen haben? Also falls da noch viele, ich meine, Sie sehen ja ständig, da haben ja viele Rehabilitanten, aber haben Sie da noch ein paar Dinge im Kopf irgendwie? Weil es ist natürlich interessant, mal ein bisschen was über Herr Decker auch.
Jetzt ein bisschen Psychologie. Also das ist ja so, ne? Wir haben beide gar nicht so viel miteinander zu tun gehabt. Ich habe weder einzeln noch gruppentherapeutisch mich engagieren können. Und diese Situation haben mein Bild so ein bisschen gemacht, glaube ich, mit so Bandauftritt und ein musikalischer Mensch, der Freude hat, kreative Dinge zu gestalten und auch, also ich habe das so verstanden, also auch Freude hat quasi anderen Menschen was zu geben. So, das war schön.
Das hat er auf jeden Fall. Das kenne ich ja auch von Hagen. Ein herzlicher, freundlicher Mensch. Auf jeden Fall musikalisch hören wir auch. Fängt er gut
total, für mich
an, Hagen.
Ja.
Ich habe noch die Foto AG gegründet, wenn Sie das noch.
Das weiß ich nicht mehr.
Genug der Selbstreferenziellen, aber danke, John, für die Nachfrage.
Nee, muss ja auch sein.
Aber da komme ich gleich mal zu meiner Einstiegsfrage, Herr Puchert. Einer der Mitrehabilitanten, mit dem ich dort der Musik gemacht habe, ist danach verstorben. Während ich oft im Lago war, sind zwei Leute auch verstorben. Also die haben abgebrochen. Ich weiß noch, bei einem, der eine wurde, also einer hat von, jemand hat alleine abgebrochen. Sowas kommt ja auch immer wieder vor, das wissen Sie ja am besten. Und dann ein anderer Fall, da wurden Medikamente gehortet, die dann auf einmal genommen werden, um irgendeine Wirkung zu erzielen. Das kommt ja auch immer wieder vor, hört man immer wieder, ne? Dass manche kriegen ja auch Medikamente, gerade wenn sie eine körperliche Abhängigkeit vielleicht haben. Das heißt, in meinen paar Monaten war ich mit drei bis vier sogar direkt konfrontiert, die das nicht überlebt haben. Wie gehen Sie eigentlich damit um, in all den Jahren, dass die Leute, wir hatten ja auch vor kurzem Eltern hier, die ihren Sohn leider an die Abhängigkeitserkrankung verloren haben. Wie gehen Sie eigentlich damit um, dass die Menschen sterben?
Furchtbar, ne? Ja. Also im Alltag ist das ja so, dass, na, dann sind wir mit irgendwie anderen Sachen beschäftigt, dann vergessen wir manchmal, mit was für gefährlichen Erkrankungen wir zu tun haben. Mhm. Ja. Und das vergessen wir. Und plötzlich gibt es dann diese
Vorfälle. Oder muss man das vergessen, damit, wenn man sonst gar nicht durch den Tag kommt? Oder vergisst man das jetzt?
Naja,
also, vergessen.
Naja, ich finde schon, das ist ja klug, sich das auch mal wieder bewusst zu machen. Mhm. Ja, also auch in der Kommunikation mit Betroffenen. Weil ja die Schwere dann eben auch quasi einen Auftrag mit sich bringt. Ja, also wir reden da nicht über irgendwelchen Kinkerlitzchen, sondern tatsächlich um Sachen, die auch junge Menschen töten können oder anders schwer beeinträchtigen können. Und das ist ausgesprochen wichtig. Und natürlich ist es so, also es gibt so vielleicht schon ein bisschen sowas wie so eine professionelle Distanz. Man kann nicht immer sich auf alles einlassen, aber ich spüre oft bei mir, aber auch im Team, wenn dann solche Informationen kommen, also schon auch eine große Betroffenheit, weil wir ja auch sehr viel Zeit mit Menschen verbringen und dann auch eine Bindung entsteht, das ist auch schlimm. Ist so, einfach schlimm.
Ja. Wie findet sowas dann statt? Da sagen wir mal, eine Nachricht kommt rein, dass ein Rehabilitant, weiß nicht, jemand, der vielleicht im Ausgang war oder so, verstorben ist. Wie ist denn da so ein Prozess? Also spricht man dann kurz auch im Team sozusagen über solche Fälle? Oder wie können Sie uns da kurz mit reinnehmen, wie sowas ist? Das finde ich auch sehr interessant, wo das leider durchaus passiert.
Ja. Oder wie das in der Gruppe dann verarbeitet wird.
Genau, also wie man einfach damit umgeht als Klinik sozusagen.
Ja, also da haben wir jetzt nicht irgendwie so einen Leitfaden, wie wir damit umgehen. Ja. Uns ist das wichtig, dass wir solche Sachen transparent im Team machen und da auch Raum haben, dann darüber zu sprechen und nochmal zurückzublicken. Das kommt ja sehr darauf an, wenn es jetzt jemand ist, der vor 5 Jahren gegangen ist, dann gibt es vielleicht zwei Leute, die sich erinnern. Wenn das jemand ist, der vor 2 Wochen gegangen ist, dann hat es eine ganz andere Dynamik. Ja. Und dann ist es manchmal ja auch notwendig und richtig, finde ich, dann auch das mit Rehabilitanten und Rehabilitantinnen zu besprechen. Und das ist manchmal dann auch eine große Betroffenheit.
Ja, klar.
Ist also, ja. Wir haben zum Glück, also dass sozusagen einer während der Rehabilitation gestorben ist, ist in meiner Zeit noch gar nicht vorgekommen. Ein Glück, ich bin sehr froh darum. Aber eben tatsächlich, wir haben dass Leute gegangen sind und dann wir im Nachhinein erfahren haben, was da passiert ist. Und das nimmt einen natürlich mit. Ja.
Mir persönlich war halt bis zu meinem Aufenthalt, das Lago war meine erste Therapie, mir war bis dahin nicht klar, wie viele Leute daran sterben. Ja, dann war es dann vielleicht auch sehr unglücklich, dass es dann in diesen paar Monaten gleich 4 Leute waren.
Sind ja, auch viele.
Ist schon eine hohe Zahl jetzt. Ja. Also die gegangen sind, dann gestorben sind. Oder gegangen, ja. Ich muss noch mal kurz nachfragen, wenn jemand geht, weil er sich nicht an die Regeln gehalten hat und dann draußen bei einem Rückfall stirbt, könnte man da vielleicht was verändern im Hilfesystem, dass derjenige nicht ganz wieder rausgeht, weil er konsumieren möchte?
Okay.
Aber man kann ihn ja auch nicht drin behalten vielleicht, weil er ja die anderen gefährdet.
Also mir ist erstmal wichtig, weil jetzt so eine große Schwere reinkommt, irgendwie eine Berechtigung hat mit diesen Erfahrungen, aber zum Glück haben wir ja das nicht, das ist jetzt nicht eine alltägliche Erfahrung und schon gar nicht eine, wo wir dann sagen können, wir haben da irgendwie Algorithmen, wie wir mit solchen Situationen umgehen, weil es dazu zu selten ist. Ein Glück.
Ja.
Ja, aber was Sie ja ansprechen, ist ja, was passiert eigentlich, wenn wir nicht mehr miteinander arbeiten können? Ja, und das ist natürlich eine schwierige Situation, wo wir auch immer wieder schwer ringen. So, ne? Also ist das jetzt so, dass wir noch eine gute Basis miteinander haben oder nicht? Und am Ende geht es um Vertrauen. Ja, und Vertrauen ist zum Beispiel beschädigt, wenn jemand einen Rückfall macht und das heimlich macht oder gar, wenn jemand in der Klinik konsumiert, dann denken wir, oha, das ist ja jetzt irgendwie richtig eine Gefahr auch für andere Menschen. Ja. Und da können wir dann nicht weitermachen. Es gibt andere Fälle, wo es immer so grenzwertige Situationen sind, manchmal ja auch mit Menschen, die impulsiv sind oder so. Und da zerbrechen wir oft uns sehr den Kopf. Ja, wir sind eben eine Klinik, die, wenn man jetzt über Rückfälle redet, wir arbeiten mit Rückfällen. Wir finden, wenn jemand einen Rückfall hat in der Rehabilitation, das ist ein ausgesprochen beunruhigendes Ereignis. Da muss man dann gucken, wie man damit umgeht. Aber andererseits ist es natürlich so, dass man auch sagen kann, der Rückfall gehört eben auch zur Krankheit in der Art. Und da ist es natürlich super cool, wenn die Leute mitnehmen, dass sie in der Situation aktiv umgehen damit. Und das hoffen wir, dass wir dazu beitragen durch dieses, was wir tun. Und wenn jetzt aber jemand eben einen Rückfall heimlich macht und das gar nicht mehr gemeinsam besprochen werden kann und man dann plötzlich in so eine doofe Detektivsituation gerät, dann können wir nicht mehr weitermachen. Ich meine, dass wir da eine ganz ordentliche Idee haben bei Leuten, die, man sagt mal so, irregulär entlassen werden, dass wir dann mit denen reden, wo jetzt weitere Hilfemöglichkeiten sind. Ja. Manchmal ist das ja richtig tragisch, dann entlassen wir Leute in die Obdachlosigkeit oder solche Dinge. Und es ist so, natürlich, es gibt für alle Menschen Notunterkünfte, die manchmal schwierige Hürden mit sich bringen. Ja, man kann ja immer zu solchen engagierten Einrichtungen wie Synanon gehen oder so etwas oder Noteinrichtungen, kann man ja machen. Ja, und das ist auch für viele lebensrettend, sage ich mal. Und darüber klären wir sehr genau auf. Aber es ist natürlich auf der anderen Seite auch so, dass wir mit erwachsenen Menschen zu tun haben und wir können nicht sagen, ihr geht jetzt mal hier hin oder so.
Ja, klar.
Und am Ende ist das dann schon auch deren Entscheidung. Es gibt möglicherweise eine Lücke natürlich im System, wenn man so über diese sozialen Fragen redet. Ne? Also Menschen, die jetzt mit Sucht und Abhängigkeit zu tun haben, sind natürlich in großem Ausmaß, zum Beispiel von Arbeitslosigkeit sowieso, aber von Obdachlosigkeit auch bedroht. Ja. Und da könnte man jetzt natürlich sehr viel darüber nachdenken, gibt es eine Lücke im System in dem Sinne, dass man noch bessere Angebote machen kann, die jetzt irgendwie für Menschen, die jetzt hilfesuchend rausfallen und krank sind, ne, aus dem System. Das würde ich finden. Ansonsten empfehlen wir immer, gehen Sie zur Suchtberatungsstelle sofort.
Ja,
machen Sie auch vielleicht mit den Kostenträgern Kontakt. Mit manchen Menschen, wir haben ja einen kleinen Teil auch für Menschen, die quasi eine Auflage vom Gericht haben, eine Therapie zu machen, dann sagen wir, gehen Sie zum Staatsanwalt und reden mit dem. Also so, dass wir versuchen tatsächlich Menschen zu aktivieren, dass sie auch in solch einer schwierigen Situation des Kontaktabbruchs weiter sich gut um sich kümmern. Ich bilde mir ein, dass wir das ganz okay machen. So.
Also mich würde total interessieren, wie so ein Arbeitstag von Ihnen aussieht, wenn Sie da kommen nach Lago, was, also vielleicht nehmen Sie uns da mal mit rein kurz, was überhaupt so passiert, wenn man solch eine Fachklinik leitet.
Oha.
Ja, nur so ganz grob einfach, dass man so einen Eindruck davon, von Ihrer Arbeit einfach auch
bekommt. Ja, ja. Also ich sag mal so, von der Grundzielorientierung haben wir ja quasi von den Kostenträgern und fast immer ja auch von den Rehabilitanten den Auftrag, an zwei Dingen zu arbeiten, nämlich einmal, wir sagen ein bisschen kompliziert vielleicht, Teilhabeförderung, also was jetzt so Tagesstruktur und berufliche Orientierung und so etwas betrifft, das ist das eine. Und das andere ist eben dann tatsächlich die psychologische und medizinische Unterstützung. Und das ist etwas, was uns eigentlich jeden Tag so begleitet. Mich persönlich oder uns Ärzte strukturiert der Tag insofern, dass wir morgens dann einfach eine Sprechstunde machen, wo jetzt Menschen kommen können, die irgendwelche akuten Probleme haben. Das ist nicht zuletzt dann wichtig, wenn man findet, man kann heute nicht an den Therapien teilnehmen, weil wir ja mit dieser Idee auch der beruflichen Orientierung dann sagen, unser Therapieangebot hat so etwas von Arbeit und wir sind ein bisschen wie so Arbeitgeber. Und da wollen wir dann, dass Leute sich ordentlich abmelden, wenn sie nicht zur Therapie kommen, und finden das ein sehr gutes Ziel, weil manche Menschen eben da wenig Erfahrung mit haben, mit Verbindlichkeit und Struktur. Mhm. Und
so. Ja, da sitzen ja zwei hier.
Ja, genau. Ja, ja. Nee, klar. Ja. Ja, dann hängt es natürlich sehr vom Tag ab. Ja, also wir haben dann Visiten, die umfangreicher die einzelnen Leute würdigen mit diesen unterschiedlichen Problemlagen und wo man dann auch Zielbesprechungen macht. Das machen wir eben auch viel im Team. Also der Prozess geht ja so, dass die Menschen bei uns fast immer 4 Monate geplant sind in der sogenannten Kurzzeittherapie. Menschen, die vielleicht noch ein bisschen mehr psychosozial integriert sind. In der sogenannten Langzeittherapie sind die 6 Monate bei uns. Menschen, die beispielsweise ohne Wohnung sind, die arbeitslos sind und solche Dinge mit sich bringen. Ja. Und man kann sogar noch 4 Monate verlängern, um die sogenannte Adaption, wo man dann berufliches Praktikum macht und sich selber versorgt.
Das haben sie auch in-house sozusagen.
Genau. Also das ist okay. Das zweite Gebäude, ja, da haben dann die Zimmer auch eine Küche und so.
Okay, genau. Ist ja auch gut zu wissen für Leute draußen, dass es sowas überhaupt gibt. Ich glaube, Adaption haben wir hier noch nie so richtig erwähnt.
Adaption haben wir noch gar nicht besprochen.
Genau. Ah ja, okay.
Ja. Also, stationäre Therapie haben wir schon viel gesprochen hier.
Ja, also da stehen wir sehr dahinter. Das ist für einen kleineren Teil unserer Klienten, sage ich mal, möglich. Aber es ist eben für viele möglich. Und wir stehen da sehr dahinter, weil wir ja überzeugt sind, dass eben die berufliche Integration wichtig ist. Ja, das ist, wenn man nach Statistiken schaut, dann ist das fast der entscheidende, nein, ich sag mal so, einer der wichtigsten Faktoren auch für die weitere gute Lebensführung und Abstinenz. Das ist, finde ich, auch logisch. Ja, man hat dann eben Struktur, man hat besseres Selbstwert, man hat auch Kohle. So, ne? Also natürlich gibt es auch schlimme Arbeitsverhältnisse, aber für die meisten Menschen ist es tatsächlich gut, in irgendeiner Art und Weise ins Arbeiten reinzukommen. So dass wir dieses durchgehend verfolgen.
Herr Burat, Sie, darf ich oder waren Sie fertig? Ich wollte nicht unterbrechen.
Ja, ich komme jetzt von diesem, wie geht mein Tagesablauf hin zu, was machen eigentlich Rehabilitanten bei uns?
Also das Melden war nur, also wenn ich mich melde, heißt das nur, ich würde gerne in Zukunft was sagen.
Okay.
Nicht Sie unterbrechen.
Ja, ja. Okay, also Rahmenbedingungen, sagte ich schon, ne? 4 Monate, 6 Monate, mitunter noch Adaption. Und dann mit diesen zwei Schwerpunkten, die wir eben auch als Ziele formulieren, möglichst konkret. Ja, wir lernen die Leute kennen am Anfang. Und da ist es beispielsweise die Aufgabe der Psychotherapeutin, der Ergotherapeutin, eine biografische Anamnese mit diesen jeweiligen Schwerpunkten festzulegen und dann mit den Klientinnen dann zu überlegen, Mensch, habe ich eigentlich eine Idee dafür, warum ich in solch eine Krise geraten bin? Und was ist mein Ziel jetzt? Und das besprechen wir dann auch im Team ausführlich und legen
die
dann...
Die berühmten Therapieziele?
Genau,
ja, ne? Ja.
Genau.
3 bis 5 hat man ja. Das weiß ich noch genau.
Sagen wir mal, sonst wird es zu konfus.
Ja.
Und dann sagen wir halt, das hat man auch gut überprüft. Also quasi Psychotherapie wirkt besser, wenn man weiß, wohin man will. Und das verfolgen wir sehr, ne? Und dann überprüfen wir das auch während der Therapie. Es gibt so etwas, das könnten Sie noch erinnern, vielleicht diesen Hauptphasenantrag und Neuorientierungsantrag.
Erinnere ich sehr gut.
Ja. Und wie war's?
Geht so. Nein, ich weiß noch genau, das sind immer auch lange Gespräche dann mit allen Beteiligten in so einer Runde.
Ja. Genau, und das strukturiert so ein bisschen den Therapieablauf. Ne? Am Anfang gibt es diese Kennenlernphase, dann mit dem endend in dem Hauptphasenantrag, wo wir dann sagen, jetzt wissen wir, woran wir arbeiten wollen. Und dann versuchen alle Berufsgruppen mit den Rehabilitanten zusammen dann eben an diesen Zielen zu arbeiten, um die dann irgendwann zu überprüfen. Mhm. Und parallel gibt es immer zu diesen Phasenanträgen dann, das ist uns sehr wichtig, also ausführliche Besprechung auch im Fallteam, nennen wir das dann, und die verschiedenen Berufsgruppen ihre Eindrücke sammeln.
So. Ich wollte darüber aufklären, weil ich gerade geht so gesagt habe, das war ein bisschen lax, aber wenn ich zurückblicke, war das so, dass das war ja meine erste Therapie bei euch im Haus und dass ich war ja wirklich an einem Punkt, wo eigene Familie verloren, Wohnung verloren, Kontakt zu allen verloren und dass ich in einer so tiefen Situation war, dass ich alles sehr aufgesaugt habe und mitgemacht habe bei vielen Dingen so. Nur wenn man zum ersten Mal nach 15 Jahren auf einmal nüchtern ist, kommen ganz viele Dinge zum Vorschein, mit denen ich damals gar nicht wusste, was ich jetzt damit machen soll. Und ich weiß noch, dass ich mit einigen Leuten auch mit einigen Rehabilitanten Probleme hatte und aber auch mit ein, zwei TherapeutInnen. Wenn ich da zurückdenke, weiß ich noch, dass ich sehr, sehr emotional war. Und deswegen habe ich gerade geht so gesagt, weil ich weiß noch, da gab es ein paar Gespräche mit Mitarbeiterinnen von Ihnen, die für mich sehr schwierig waren. Kurzum, aber habe ich durch diese Zeit sehr viel, wo ich damals dachte, der andere ist doof zu mir oder ich habe ich im Nachhinein doch sehr viel über mich gelernt und nicht, dass der andere irgendwas gemacht hat. Ja, das wollte ich nur kurz nochmal auflösen. Also all diese, und auch mal nochmal nach draußen geben, all diese Konflikte, die in seinem Laden entstehen, und dann werden Sie wissen, dass das täglich passiert mit 60 Leuten, denen es gerade nicht so gut geht, dass viele von den Dingen eigentlich mehr über mich ausgesagt haben als über den anderen, der, wo ich dachte, dass der denn vielleicht die Meinungsverschiedenheit begonnen hat. Rückblickend für mich eine sehr wichtige Zeit, um Dinge für mich zu erfahren. Ja, das wollte ich nochmal kurz aufklären.
Du meinst, dass die Gespräche waren nicht so gut mit den Mitarbeiterinnen? Meinst du im Sinne von sozusagen, dass die...
Ich habe nur eine im Kopf, aber ja.
Aber du meinst damit sozusagen, dass die was bewirkt haben in dir und deshalb unangenehm sowas?
Ja, weil es
typisch Therapie.
Ich war halt sauer auf jemanden, aber es war eigentlich mein Thema.
Okay, jetzt.
Und dass diese Selbstreflexion, dass man sich selber auch mal spiegelt, dazu war ich damals noch nicht in der Lage. Und das ist tatsächlich auch erst nach der zweiten Therapie hat das ein bisschen gestartet.
Ich glaube, das ist ja eigentlich ein ganz konkreter Einblick in Psychotherapie eigentlich. Mhm. Ne? Also sozusagen, Psychotherapie geht ja nicht so, dass man irgendwie immer nett miteinander ist. Ja. Irgendwie kuschelige Atmosphäre macht oder so. Das würde einem ja nicht helfen, auch für die Zukunft. Ja. Sondern das Leben ist ja so, ne, dass man irgendwie Stress hat, dass man Ärger hat, dass man auch schöne Momente hat. Aber es wäre ja eine Illusion zu denken, jetzt wird irgendwie alles schön ohne Drogen. Kein bisschen. Und da ist es natürlich ganz klug, wenn es auch Möglichkeiten gibt. Und da bin ich ja zum Beispiel ein begeisterter Fan von Gruppenpsychotherapie, wenn es Möglichkeiten gibt, sich auch mit komplexen zwischenmenschlichen Situationen auseinanderzusetzen und sich zu überprüfen und dann, und das finde ich fast den Kern der Psychotherapie, dann zu sortieren, was ist eigentlich die Herausforderung der Situation und was schleppe ich eigentlich aus meinem Leben mit. Ja? Und das ist so cool, wenn dann mit Situationen entstehen, wo ich besser in der Lage bin, mich von außen zu beobachten. Moderne Psychoanalyse sagt dann Mentalisierung, also sozusagen ich beobachte mich von außen und kann dann feststellen, Mensch, der macht mir da einen Ärger, das finde ich auch richtig blöd, aber ist das jetzt richtig, wie ich da reagiere? Kann ich anders reagieren? Kann das auch, und das ist dann Schematherapie oder teampsychologische Behandlung, kann das auch mit irgendwelchen Situationen aus meinem Leben zu tun haben, wo jetzt Gefühle reinschwappen. Und das ist ganz, ganz schön, wenn ich durch die Psychotherapie und durch die Rehabilitation und Entwöhnung hier mehr Fähigkeiten entwickle, quasi von außen auf mich zu gucken und dann auch planen, mit meinem Leben umzugehen.
Das habe ich, also das kann ich wirklich so unterschreiben. Also das ist schon eine Sache, die ich viel, viel besser kann nach der Therapie. Also vielleicht war ich vorher dazu gar nicht in der Lage, aufgrund meiner Sozialisation, aber natürlich auch mit dem, ich meine, Sie wissen es hoffentlich nicht aus eigener Erfahrung, dass Sie hoffentlich nicht konsumiert haben, aber Sie wissen von den Erzählungen und was Sie durch Ihre Arbeit, dass man natürlich im Konsum ja überhaupt gar nicht fähig ist zu all diesen Dingen, die Sie gerade erwähnt haben.
Ja, und das ist aber noch mehr. Also ich meine schon, wenn wir auch so die Geschichten hören, ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber wenn wir so Geschichten hören, wo Menschen über ihre Biografie erzählen, dass wir dann doch manchmal schlimme Sachen hören. Also wirklich schlimme Sachen, die sehr wehgetan haben und die wenig sowas von behüteter Kindheit mit sich bringen und wo wenig so eine Fähigkeit auch entwickelt wurde, tatsächlich, also mit seinen eigenen Gefühlen wohlwollend umzugehen und da eine gute Steuerung zu machen. Und da bieten sich ja dann Drogen an, also für die Impulskontrollstörung und auch für die Selbstwertfrage.
Oh ja.
Und sind ja dann Lösungen für psychologische Fragen, die aber nur kurzfristige Lösungen sind. Und dann handelt man sich irgendwie in Elend ein. Ne? Und das zu verstehen ist sehr, sehr gut und ist natürlich viel, viel hilfreicher als das, was früher manchmal Suchtbehandlung mit sich brachte oder auch viele. Das sage ich mal so. Also viele Süchtige sind ja auch ganz schön selbstabwertend. Ne? Die sagen, ich bin ein schlechter Mensch, statt zu sagen, Mann, da habe ich aber ganz schön was mit mir zu tragen. Und es ist so schön, wenn dann so eine innere Versöhnung passieren kann. Und da denke ich, das ist dann eine Basis auch für ein besseres Leben. Ne?
Ich wollte mal kurz anknüpfen an das Thema von davor. Und zwar haben Sie gerade vom Fallteam gesprochen. Einmal würde ich Sie bitten, kurz mal zu erzählen, wer sitzt in so einem Fallteam? Weil ich finde immer wichtig, auch den Leuten, die vielleicht quasi Angst haben, in eine Therapie zu gehen, mal so ein bisschen aufzudröseln, was da eigentlich passiert. Und genau, und dann hätte ich noch anknüpfen noch die Frage, was denn so typische Therapieziele sind.
Ja.
Das will ich auch. Aber erstmal dieses Fallteam, genau, wer sitzt denn da?
Fallteam. Also wir machen 2 Fallteams in unserer Klinik, weil wir finden, dass man mit 60 Leuten sich sonst nicht aufmerksam beschäftigen kann. Und das ist ein Fallteam, was dann ärztlich geleitet ist und da sind die unterschiedlichen Berufsgruppen drin. Wichtig ist eben die Ergo- und Arbeitstherapie, dann die Psychotherapeuten, da sitzen Gruppentherapeuten und Einzeltherapeuten dann dabei. Was haben wir noch? Sozialarbeit, das ist immer wichtig, weil viele hier mächtige soziale Probleme mit sich rumschleppen. Wenn es gut läuft, auch Sporttherapie und manchmal holen wir noch die Ernährungsberatung dazu. Und Pflegekräfte. Pflegekräfte sind ausgesprochen wichtig, weil die so die Alltagserfahrung so gut im Blick haben. Ja. Genau, und dann nehmen wir uns vor, eben einzelne Rehabilitantinnen ordentlich zu besprechen und aus den einzelnen Berufsgruppen wird dann vorgetragen und da wird dann reflektiert, wie Ziele der Leute sind und manchmal haben wir da eigene Auffassung dazu und da müssen wir nochmal reden. So. Und dann ist es uns aber total wichtig, dass eben da, wie soll man sagen, so ein Commitment ist, ne? Dass sozusagen die Rehabilitantin gemeinsam mit uns ein ordentliches Ziel haben. Manchmal müssen wir feststellen, dass wir unterschiedliche Ziele haben. Und dass wir dann dieses auch während der ganzen Therapie verfolgen und auch, wir sind dann so ein bisschen pingelig, dann machen wir das sogar in unserem EDV-System, dass wir Ziele aufschreiben und solche Sachen. Okay. Aber das ist gut, ne? Kann man immer nochmal nachgucken, was steht jetzt eigentlich gerade an. Und dann verfolgen wir das und überprüfen das.
Weißt du denn noch deine Therapieziele, bevor Herr Puchert sagt, was die so sind und warum die wichtig sind? Weißt du noch deine oder hattet ihr das nicht im
Doch, also meine waren halt aus Struktur, Disziplinen hauptsächlich. Bei den anderen weiß ich jetzt, also ich würde ganz wichtig war bei mir Tagesstruktur. So, das war mein Haupttherapieziel, eine Tagesstruktur aufzubauen und auch zu halten dann.
Ich weiß ganz genau, mein erstes Ziel war herauszufinden, warum ich abhängig wurde. Als Frage formuliert. Ich weiß noch, es gab so eine Übersichtsseite, wo einem auch so Ziele Themenfelder vorgegeben waren, wo man sich ein bisschen orientieren konnte. Und ich weiß noch, dass ich sofort wusste, ich möchte gerne rausfinden, warum das mit mir die letzten 10, 15 Jahre passiert ist.
Hast du es rausgefunden?
Ja, ziemlich gut. Habe ich ja hier schon oft thematisiert. Ja, nur mal kurz. Ich habe meine Glaubenssätze erst in der Einzeltherapie rausfinden können. Herr Dr. Eckert hatte mit mir damals so eine Schematherapie gemacht im Einzel. Und da ging es eben ganz viel Elternmodus, Kindmodus, Erwachsenenmodus. Können Sie vielleicht auch kurz erklären, was eine Schema-Behandlung ist? Und da konnte ich eben diese negativen Glaubenssätze rausfinden, warum dann eben, als ich Kokain zum ersten Mal genommen habe, dieses, was ich so oft berichte, dieses Schwarz-Weiß-Farbfernsehen, das hat halt direkt zu tun mit, wie ich sozialisiert wurde. Ja, wenn ich der Meinung bin, ich bin ein Versager, dann hat das halt, für mich war das halt von vornherein eben nicht nur die Rauschwirkung, sondern es hat mich komplettiert. Es hat mich zum ersten Mal vollständig fühlen lassen. Und na klar hätte man dann sagen können, dann hätte ich rücksichtsvoller sein können, aber es war mir im Grunde auch nach Erstkonsum gar nicht so richtig möglich, kontrolliert irgendwie, sondern es war für mich halt eine Vollendung meines Charakters, die Droge. Die war dann wichtig. Sie hat eben diese Leere gefüllt und das ist ein Kurzschluss, habe ich schon tausendmal hier erzählt, aber das war die Beantwortung meines ersten Therapieziels und hat mich doch sehr beruhigt, das dann mal zu wissen. Warum war ich so machtlos? Ich war, Herr Buch, also Sie wissen das nicht genau, ich war halt sehr schnell, ich habe nach Erstkonsum sofort, ich war sofort drin. Dann, es gab keine Abtastphase bei mir und meiner Substanz und warum das eben so speziell war, das konnte ich doch sehr gut rausfinden und natürlich waren die anderen 2 Therapieziele, weiß ich noch, ich hatte nur 3, weil ich das übersichtlich halten wollte, war natürlich auch wieder Kontaktaufnahme mit der Familie. Ja. Und da vorgelagert ist natürlich sortiert und ehrlich zu sein. Das war auch noch, also nicht mehr lügen, war auf Platz 2 bei mir. Ja. Weil so ganz konkret einfach ausgesprochen. Und diese Sachen konnte ich doch ganz gut angehen. Ja. Natürlich Punkt 3 hat viele Monate länger gebraucht, das konnte, aber diese Ansätze dazu und gerade Therapieziel 1 bei mir, das hat mir noch sehr geholfen und wurde dann in meiner zweiten Therapie, da war ich in der Veitsburger dann in der Auffangtherapie, wie Sie wissen, hatte ich einen Rückfall nach dem Lago und das wollte ich Ihnen aber auch nochmal sagen, dass das nicht an der Einrichtung lag, also das ist sowieso klar, aber ich hatte noch nie aufgehört mit Kokain, 15 Jahre und das klingt jetzt im Nachhinein wie ein erlaubnisgebender Gedanke, aber das war damals nicht mein Gedanke, ich wollte wissen, ob ich wirklich abhängig bin, hab dann nochmal konsumiert, ne? Das war schon ein erlaubnisgebender Gedanke. Nur durch den Rückfall war meine Krankheitseinsicht dann bei 100%. Weil ich habe dadurch gemerkt, ich hatte ja noch nie aufgehört, ich kann ja das Ende des, also ein Kriterium der 6 Punkte, wie Sie wissen, ist, ich kann Anfang und Ende nicht kontrollieren. Und ich habe dann die 1.000 Euro Ersteinrichtung, ne, für dieses neue WG-Zimmer komplett wegkonsumiert. Und dann war mir klar, also dann war mir final klar, dass ich diese Krankheit habe. Ich weiß noch, wie der Teufel in mir, ne, die Krankheit mir suggeriert hat, vielleicht hat es mich ja doch nicht so schlimm erwischt wie alle anderen im Lago. Das ist schon auch ein bisschen egozentrisch. Dann eben die Erlaubnis gegeben. Ja. Wie kam ich jetzt
darauf? Der Rückfall hat geholfen in dem Fall.
Der Rückfall ich will jetzt natürlich nicht Rückfälle hier verherrlichen, ja, ne? Das ist immer ganz wichtig, aber mir hat es natürlich klar gemacht, ich habe diese Krankheit, ich darf es nie wieder anfassen.
Ja, ne? Ich verstehe. Ja.
Aber zurück zu den Therapiezielen, wie empfinden Sie das, wie wichtig ist dieser Prozess der Therapie aus Ihrer Sicht?
Also meine Frage war ja, was sind die Standard-Therapieziele? Okay. Also was kann man so sagen, weshalb die Leute grundsätzlich, ne, sehr ist natürlich individuell, aber was wird da am meisten genannt?
Ja. Also, na, wir haben Interesse, sozusagen psychologische und Teilhabeziele zu verfolgen. Manche Leute sind dann so, die sagen, ich will nie wieder konsumieren. Okay. Ja. Gute Idee, aber wie wird das werden? Ja. Und dann muss man vielleicht die Ziele nochmal ein bisschen konkretisieren. Das Erkennen, das ist eine, was Sie gesagt haben, der Decker, ne? Also sozusagen, warum bin ich süchtig geworden?
Ja.
Meist ist das ja elementar verbunden, auch mit bestimmten Gefühlen und mit bestimmten, die Erkenntnis macht ja auch Änderungen oder bringt einen ja weiter. Ne? Mhm. Das ist ja das Zentrale. Wenn man jetzt nur, wie würde man sagen, jetzt kognitiv daran geht, dann wird wahrscheinlich nicht so viel geändert werden. Aber wenn man sozusagen sich über die Gefühle, die verbunden sind mit dem Konsum und mit dem Beginn und mit den Rückfällen, vergewissert, dann ist das, glaube ich, eine sehr gute Grundlage zur Änderung. Ja. Viele sagen es konkreter, ne, die sagen, ich will mich beschäftigen mit meinem Selbstwert oder mit meinen Impulsen oder ich will mich versöhnen mit meinen Eltern oder meinen Kindern oder ich will, was Sie gesagt haben, ne, diszipliniert sein, ich will, das ist ja wichtig, ich will pünktlich sein, ich will aufstehen, solche Dinge. Vielleicht, ne.
Was glauben Sie, ist, warum ist Selbstwert für sehr viele Rehabilitanten so ein Riesenthema? Wie zahlt die Abhängigkeit eigentlich aus Ihrer Sicht, aus Ihrer fachlichen Sicht, immer auf diesen negativen Glaubenssatz ein, den man, warum auch immer man hat, ja, durch seine Sozialisation, ich bin nichts wert. Wieso greift einen da diese Erkrankung immer so hart?
Ein bisschen ist es so die Frage von Henne und Ei, ne? Was war er da? Ich meine schon, wenn ich so, ich sag nochmal, diese schlimmen Geschichten manchmal höre, dann denke ich, das sind Menschen, die beschädigt sind oft, ne, wo tatsächlich so Selbstwertfragen an sich schon mitgewandert sind im Leben und dann die Droge Pseudolösung angeboten hat, ne? Also wenn man Koks nimmt, ist man irgendwie cooler Typ, ne? Aber leider nicht sehr lange. Und
das ist richtig, eben nicht lange.
Ja. Und noch mehr, ne? Also quasi, da kommt dann vielleicht auch diese Stigmatisierung rein, ne? Aber natürlich, wenn ich dann selber merke, Psychologen sagen Selbstwirksamkeitserwartung, also meine Erwartung dahin, dass ich quasi mein Leben im Griff habe, wird immer maroder im Rahmen der Sucht. Und das beschädigt natürlich dann nochmal das Selbstwertgefühl umso mehr. Ne?
Ja.
Und dann ist vielleicht schon sogar der erste Schritt, bevor ich mir Hilfe suche, ein Akt der Gnade gegenüber sich selber zu sagen, Mann, ich bin vielleicht nicht so ein schlechter Mensch, wie ich immer denke, sondern ich bin hilfebedürftig. Ne?
Mich würde halt interessieren, was Sie denken, was wir als Gesellschaft auch so ein bisschen tun können, um irgendwie, also ich meine, Abhängigkeit ist ja ein großes Problem. Jeder kennt irgendwie jemanden, der süchtig ist von irgendwann irgendetwas oder hat jemanden in der Familie. Wie, das ist jetzt halt sehr allgemein, ist mir klar, aber wie kann man damit umgehen? Also wie können, was für einen Blick brauchen wir als, also wir beide sind ja jetzt abhängig, wir brauchen zum Beispiel, braucht die Gesellschaft als größtenteils nicht abhängig, um dieses Problem vielleicht ein bisschen kleiner zu machen. Wie geht man am besten mit Abhängigen um? Wie sollen wir mit Drogen umgehen? Jetzt auch Stichwort Cannabis-Legalisierung. Wie muss unser Umgang damit sein? So, sind Drogen erstmal grundsätzlich legitim und wir sollten nur ein Auge auf Abhängigkeit haben? Oder hat der Mensch ein Recht auf Rausch sozusagen? Einfach so ein bisschen, ob sie da allgemein mal ihrer Sicht einfach auf Substanzen und Abhängigkeit uns nennen können.
Das ist jetzt mehr eine politische Frage? Oder
auch, ich würde sagen, also, es ist philosophisch.
Ja, ist so weit, genau, so weit ist ein bisschen. Also genau, was, genau.
Ganz schön weit, ne?
Ja, also, aber wir sind ja.
Okay. Also es ist natürlich grotesk, wenn man schaut, wie die Gesellschaft mit Alkohol umgeht und wie der Unterschied dann zu anderen Drogen ist. Übrigens auch mit Nikotin. Tödliche Sucht. Das ist schon beunruhigend.
Ja. Also ist für sie auch grotesk. Das habe ich ja gerade gesagt. Aber wenn sie an so einem Biergarten vorbeilaufen, wo 10.000 Leute trinken und man kommt gerade aus der Suchttherapie, also als Mitarbeiter, das ist weird, oder?
Das ist weird, ja. Und also, ich sag mal, vor allen Dingen natürlich, wenn sowas passiert wie jetzt, man hat Werbung für Suchtstoffe, das finde ich schon krass, ne, dass man in Deutschland werben kann für, immer ja noch, also für Alkohol und Tabak. Und jetzt, wenn die politische Frage Richtung Legalisierung oder so, da ist es ja in der Tat auch so, dass man, finde ich, ein bisschen genauer hingucken muss, weil Legalisierung kann so oder so gemeint sein. Ne? Also Legalisierung kann heißen, wie jetzt in manchen Staaten in den USA, dass man sagt, der Markt wird freigegeben, damit wir mehr Steuern einnehmen, aber der Kapitalismus sorgt dafür, dass auch mehr Nachfrage ist. Und das ist ungeheuerlich, ja, da wird dann irgendwie Cannabis in, wie heißt das, Edibles, also so Weingummi oder so. Und sowas. Also das finde ich so ein Skandal, ja. Während es natürlich andere Staaten gibt, wie jetzt Uruguay oder Kanada, wo tatsächlich mehr ein sozialpsychologisches Konzept auch dahinter ist, eine Unterstützungsform und so etwas. Das finde ich zentral, dass sozusagen nicht die Konsumierenden kriminalisiert werden. Also ich meine, wenn jemand Scheiß macht, muss er dafür zur Verantwortung gezogen werden. Ne? Aber sozusagen, ich finde es in hohem Maße beunruhigend, dass sozusagen dann allein der Konsum eine kriminelle Handlung ist und quasi die Strukturen, die dahinter sind, dann wenig angegriffen werden. Ja. Also nochmal, ne, Legalisierung, ja oder nein, finde ich eine verkürzte Frage, weil es darauf ankommt, wie man jetzt dieses dann auch tut. So.
Ja. Und können wir irgendwas oder kann die Gesellschaft was tun? Oder also zum Beispiel jetzt gut, Alkoholwerbung verbieten wäre ja auf jeden Fall zum Beispiel erstmal ein
Ziel. Sind wir übrigens dafür? Sie
ich habe gestern beim Fußball mich auch echt wieder schwer gewundert, als ich da Fußball geguckt und dachte mir so, wow, da ist wirklich alles verknüpft mit Bier. Also alles. Es ist wirklich
eine Farce.
Das ist unglaublich. Ja. Und dann sehe ich es aus und denke so, sind die ganzen Profisportler, wa?
Das gucken alles und dann hast du, Jugendliche
genau, Kinder, dann hat man parallel dazu sozusagen, wirbt man für Gift, was den Körper zerstört, bei einem während man einen Leistungssport sich anschaut.
Krass, ne?
Wie absurd ist das?
Völlig
absurd.
Ja. Genau.
Also da sitzen wir uns, genau, da wollen wir uns ein bisschen mehr einsetzen, müssen wir ein bisschen mehr pushen.
Da müssen wir, also Werbeverbot ist wirklich ganz wichtig, ja. Und ich habe auch letztens wieder was gesehen, oder zum Beispiel die Flachmänner an der Supermarktkasse. Herr Puchert, ich glaube, das ist jetzt nur meine Meinung, aber das kaufen doch nur Abhängige.
Das ist das Gefühl, was man hat, ne?
Oder? Wer kauft denn den klaren an der Supermarktkasse. Also klarer kauft das, also, und das finde ich so, dass da die Industrie extra für Abhängige auch noch Angebote schafft, das finde ich schon heftig, ja.
Ja, also ich bin jetzt ja kein Politiker.
Ja.
Also umso besser, deshalb können wir ganz frei reden.
Also so nach meinem Gefühl sollte es vielleicht Verkaufsstellen geben für Suchtstoffe.
Finde ich auch.
Also auch für extra Schnaps oder so etwas mit immer notwendig verbunden quasi eine Reflexion über dieses, was man tut. Und damit ja, das wäre ja für, also die großen Fragen, die Sie gestellt haben.
Ja, sorry. Ja.
Also das wäre ja sozusagen für die gesellschaftliche Rezeption ja gut, wenn quasi nicht mehr der Konsumierende so verteufelt wird, sondern quasi mehr Verständnis auch dafür da ist, dass es eben eine Krankheit ist und nicht irgendwie eine Willensschwäche oder so etwas. Und das ist ja, gibt es ja ganz ordentliche Untersuchungen, so ist ja tragisch, dass quasi die Süchtigen, ich glaube immer, die Süchtigen mit den Selbstverletzern sind so auch im Hilfesystem, im Gesundheitssystem insgesamt so am schlechtesten angesehen. Ja. Und das hat auch was mit Selbstkonzeption zu tun, aber da passiert irgendwas ganz Beunruhigendes und das hilft eben auch nicht im Therapieprozess, wenn dann Leute so große Mühe haben, dazu zu stehen und zu sagen, ich bin süchtig. So wie Sie das jetzt machen, ich bin süchtig, aber ich kümmere mich ordentlich. Das ist ja dann ganz, ganz schwer, wenn man immer weiß, ich muss nicht nur mit meinem eigenen Selbstwert fragen, mich auseinandersetzen, sondern auch mit den beschämenden Äußerungen, die von außen kommen.
Sie haben es gerade gesagt, Sucht als Krankheit, eben nicht mehr als Willensschwäche, da sind wir zum Glück weiter mittlerweile. Beim Großteil der Gesellschaft, noch nicht bei allen. Da wollen wir hier auch aufklären mit zum Beispiel Fachpersonal wie Ihnen heute. Vielleicht können Sie noch mal kurz darlegen, so ein Basic, Herr Puchert. Sucht steht im Lexikon als, oder ja, wenn man nachschlägt, als chronische Krankheit. Können Sie kurz erläutern noch mal, warum das so ist und warum ich auch, oder warum zum Beispiel John und ich auch in 10 Jahren Abstinenz besser nicht wieder anfangen sollten, Kokain zu nehmen? Warum spricht man von einer chronischen Krankheit?
Das ist einfach die Evidenz, ne? Das wissen wir. Also, ne, da gibt es ja biologische Mechanismen, die dann aber eine Rolle spielen, und psychologische Mechanismen, die dann zusammenwirken. Und was wir eben wissen, da wird dann über Suchtgedächtnis und so etwas geredet, dass sich da irgendwelche Bahnen tief eingefräst haben in der Gehirnphysiologie, aber auch in der Psychologie, auch irgendwie zwischenmenschlich, die quasi die Chancen quasi da autonom und selbstbewusst darüber zu bestimmen, wie viel ich konsumiere, unglaublich verringern. Ja. Also es gibt Leute, Herr Körkel in Nürnberg hat ja sich sehr beschäftigt mit dieser Frage kontrollierten Konsum. Mhm. Das ist ja ein Programm, was auch zum Teil ausprobiert wurde, was nach allem, was mir dann Betreffende erzählt haben, ein anstrengendes Programm ist, weil man sich ja hinsetzt und sagt, ich konsumiere am Donnerstagabend ein Bier und am Freitag vielleicht zwei und dann wieder drei Tage nicht. Also das hört sich echt nach einem ganz schön anstrengenden Ding an.
Ja, und nicht besonders befriedigend irgendwie. Für jemanden,
der also für jeden, der abhängig ist, weiß, dass das eigentlich kein guter Plan ist. Ne? Weil dann sitzt du nach deinem einen Bier da und hast voll die Krise. Aber du willst natürlich weiter konsumieren, als Abhängiger.
Ja, genau. Ja. Und das ist halt, ne, also ich meine, die klassische Verhaltensweise würde sagen, man hat sich was ankonditioniert, kann man auch wieder abtrainieren. Mhm. Das scheint aber nicht gut zu funktionieren, beziehungsweise ist es mindestens super anstrengend. Alle Studien, die ich dazu kenne, sagen, dass es für deutlich unter 5% der Menschen ein Weg ist. Also wir raten ab. Andererseits, was der Gewinn von Körkels Auffassung ist, die sich halt mit dem kontrollierten Konsum beschäftigt haben, war dieses, dass sie gesagt haben, interessant, die haben so Umfragen gemacht, anonyme Umfragen in Entwöhnungskliniken und haben die Leute gefragt, was habt ihr denn wirklich für Ziele?
Ja.
Und da sind... Also eine große Menge von Leuten sagen dann...
Kontrollierter Konsum?
Naja, so in meinem Jahr, da kann ich mal wieder... Oder Bier ja und Koks nicht oder so.
Das ist der feuchte Traum eines jeden Süchtigen.
So, ne?
Es ist so, muss man sagen, klar.
Ja, da schlagen wir als Therapeuten und als erfahrene Konsumenten ja die Hände über den Kopf zusammen. Aber es ist irgendwie dann auch Realität, dass Menschen so ein Zeug sich ausdenken. Klar. Und es ist natürlich besser, wenn dieses auch besprochen werden darf, als wenn man immer so moralisch kommt und sagt, das wird sowieso nichts.
Ja.
Aber natürlich können wir nicht aus unserer Rolle raus und sagen,
Klar. Also
das finden wir jetzt irgendwie keine gute Idee. Und wir sind jetzt tatsächlich ja eine abstinente Einrichtung, wir können in dem Bereich gar nichts machen. Aber es gibt natürlich, man kann schon suchen, man kann auch sich Unterstützung suchen für Menschen, die sich in diesem Bereich engagieren.
Ich glaube, aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe das die ersten Monate auch noch insgeheim gedacht, mir auch gewünscht, ne, bis zum Rückfall. Ich glaube, je länger man auf Therapie ist, je länger man sich beschäftigt, realisiert man selber, dass das nicht realistisch ist. Aber gerade am Anfang ist ja so, das berichten John und ich oft, Kokain war ja nicht einfach nur die Abhängigkeit, sondern das war ja die Beziehung in meinem Leben.
Mhm.
Das war ja die Konstante. Mhm. Das war der Partner, der mir vermeintlich immer geholfen hat und so weiter. Das war ja eine richtig feste Beziehung und die dann loszulassen am Anfang ist extrem schwer.
Mhm.
Und deswegen hat man im Kopf, und ich hatte das auch, einmal im Jahr, all diese Sachen, wenn man an der Raucherecke sitzt, wird das immer so besprochen. Klar, weil man merkt, und rückblickend checke ich, wie schwierig das ist für uns alle, sage ich jetzt mal kurz verallgemeint, Abhängige, nicht für jeden, ist schon klar. Aber diese Beziehung allein loszulassen oder auch so zu bearbeiten, um zu wissen, warte mal, du bist nicht meine Freundin oder mein Freund, du bist ja mein Feind, du bist der Teufel, du bringst mich um.
Mhm.
Und diese Diskrepanz ist die ersten Monate in der Therapie, da muss man erstmal hinkommen. Dass man das so checkt, ja, weil diese Beziehung war ja immer da. Ja? Eine Frage, die ich Ihnen auch stellen wollte, Sie haben promoviert in Psychiatrie, da sind sicherlich Leute dabei, die, ich kenne mich überhaupt nicht aus, aber die auch Stimmen hören, richtig? John und ich berichten oft hier in unserer Sendung und bezeichnen die Krankheit als Onkel, der Suchtonkel, der in deiner Wohnung lebt, auf deiner Couch schläft, den Kühlschrank voll scheiße, leer ist, das Klo voll scheiße, und aber er zieht nicht aus, er bleibt immer da und labert dich voll. Das hat sich ein bisschen hier so etabliert, dass wir vom Onkel reden. Und ich sage oft, wenn wir darüber sprechen, aber wir sind ja nicht schizophren, aber wir haben ja diese Stimmen in unserem Kopf. Und das ist nicht eine andere Stimme, sondern das bin ich selber.
Ja.
Also wir kennen das alle. Wir haben unsere Gedankenstimme. Ne? Wenn ich was denke, habe ich ja mich sprechend im Kopf. Nehme ich das zumindest wahr. Ich glaube, bei jedem ein bisschen anders. Wie denkt man? Aber
Stimme des Gewissens.
Genau, oder? Aber das bin immer ich. Ja?
Ja.
Und die Krankheit in mir, ja, wenn ich einen schlechten Tag habe, dann... dann spricht die mit mir und sagt, komm, es wäre jetzt eine gute Idee, lass uns mal auch wir reden, ich rede immer im Wir. Ne? Lass uns mal was holen. Ich bin ja alleine.
Ja, ja, ja.
Können Sie vielleicht dazu was sagen? Wie haben Sie da, wie ist da der Wissensstand oder einfach Ihre persönliche Meinung? Ist das allen eigentlich klar, die sich nicht damit beschäftigen, wie krass dieser Kampf ist, den ein Abhängiger eigentlich immer mit sich selbst macht, jeden Tag?
Ja, also ich finde das vor allen Dingen oft sehr berührend, wenn dann Betroffene anfangen zu reden. Ja, oft ist man ja so beschämt und sagt gar nicht, was da so passiert. Und es ist eine große Einsamkeit oft um Konsumierende, finde ich.
Ja.
Viele Menschen sind ja genau verzweifelt mit dem, was sie so gut erzählen. Dass dann sozusagen die Absicht ist, ja, morgen nehme ich mal nichts oder jetzt mal eine Woche lang nicht. Und das kann ja nicht sein, dass meine Kinder darunter leiden und diese Dinge. Und am nächsten Tag bin ich wieder drauf. Ja.
Ja.
Und dieses, was sie da so als Stimme erzählen, die zwingt dann doch wieder rein. Das ist ja schrecklich. Ne? Also sozusagen so dieses nicht mehr Herr im eigenen Hause sein und so ausgeliefert sein.
Unfassbar anstrengend, Herr Puchert, ja, wenn man immer wieder gegen, warum diese Frage, die John und ich auch immer haben, warum machen wir das? Also jetzt in der aktiven Sucht, ne?
Ja, ja.
Warum mache ich das?
Ja, ja, genau, genau.
Ja, und das.
Ja, das ist halt eben tatsächlich dann Krankheit, wo ich das nicht mehr im Griff haben kann und Menschen verzweifeln darüber und sind einsam und schämen sich und Menschen bringen sich um. Das ist ja so, ne? Also die Anzahl von Menschen, die konsumieren, ist ja gar nicht gering, die dann eben tatsächlich sich auch entscheiden, sich umzubringen.
Ja.
Und da ist eben, manche sagen, die Scham ist dann sozusagen der entscheidende psychologische Mechanismus, dass ich so verzweifelt mit mir selber bin, dass ich denke, ich kann das doch nicht aufmachen, weil so ein schlechter Mensch wie ich, der hat ja gar keine Berechtigung auf Hilfe oder so. Ja. Und ganz traurige Situation, finde ich. Ja. Ne? Und das ist, hatte ich vorhin schon gesagt, das ist eine Art erster Schritt auch zur Selbstversöhnung, wenn ich sage, ich bin ein verzweifelter Mensch, aber ich darf auch Hilfe in Anspruch nehmen. Ja? Und das ist ja dieses, was eben auch, das muss man ja sagen, die Solidargemeinschaft findet es auch so. Ja? Also Sucht ist eine neue Krankheit, ist ja so gesehen 50 Jahre alt, also vorher hat man gefunden, das ist irgendwas anderes, Söhnenschwäche oder so. Aber jetzt irgendwann hat sich die Solidargemeinschaft entschieden und hat gesagt, Mann, das ist eine Krankheit, da ist Hilfeanspruch da und das wollen wir auch bezahlen. Ja, und das ist eine tolle Sache, dass es so ist. Und das ist auch nicht nur Gutmenschentum, weil für die Gesellschaft ist es natürlich gut, wenn die Leute nicht konsumierend in der Ecke rumhängen, sondern sich auch einbringen mit ihren Fähigkeiten.
Ich nehme an, deswegen zahlt die Rentenversicherung.
Eben. Und das ist ja auch gut so.
Ja.
Ne? Also die Rentenversicherung weiß, dass eben Leute, die in der Entwöhnung sind oder sonstige Hilfeansprüche annehmen, dass die tatsächlich wieder besser sozial integriert ist, was alle toll finden, ja, und nicht zuletzt ja auch die Leute selber. Und dadurch sind auch wieder Einzahlungen möglich, ja. Und das ist auch eine nüchterne Rechnung.
Ja.
Und die ist auch nicht böse, ja. Also wir reparieren, kann man ganz oberflächlich sagen, wir reparieren Menschen für den Kapitalismus, aber es ist ja doof gedacht so, weil die Menschen profitieren ja auch davon, wenn sie wieder integriert sind. Und so gesehen, also jetzt habe ich mich ein bisschen verloren, aber sozusagen
das
die Entscheidung
passiert uns auch.
Ja, die Entscheidung ist halt tatsächlich dieses, also die Solidargemeinschaft sagt, nee, das ist eine Krankheit und wir wollen dafür bezahlen, dass Leute da geholfen kriegen. So. Und das ist schon eigentlich, diese nüchterne Tatsache ist ja für Menschen, wenn ich mir das nochmal vorstelle, was ich vorhin gesagt habe, ne, die dann vielleicht einsam vor sich hin konsumieren und mit Selbstanklagen beschäftigt sind, wenn diese Erkenntnis Raum kriegt, dann ist das schon ein erster Schritt zur Gesundung.
Ja. Wann sollte man denn ins Hilfesystem eintreten? Wenn was ist, soll man sich irgendwo melden? Was würden Sie sagen? Also ich sitze jetzt da zu Hause und irgendwie konsumiert oder so. Ab welchem Punkt gehe ich zur Drogenberatungsstelle? Ab welchem Punkt soll ich mich bei der Therapie melden?
Ja, es gibt ja manche so Fragebögen, die da nach Kriterien suchen. Ich finde immer, das Entscheidende ist dieses, also leide ich oder leiden andere. Ne? Und wenn ich merke, Mann, ich bin unglücklich und ich spüre sowas wie, ich habe meine Dinge echt nicht mehr im Griff und so, dann ist das ein guter Grund, Hilfe zu suchen. Und man darf ja hingehen, ne? Man kann ja, wie toll ist das denn? Ja, es gibt überall Suchtberatungsstellen und so, man darf ja hingehen und sagen, ich weiß gar nicht, was jetzt los ist. Irgendwie fühle ich mich nicht wohl und vielleicht hat das mit dem Konsum zu tun. Und dann gibt's kompetente Menschen, die sich da mit einem auseinandersetzen. Und nochmal, also das Entscheidende finde ich dieses, wenn ich richtig nicht merke, ich leide oder andere Leute leiden. Ne?
Okay, ja, super.
Danke, Herr Puchert, dass Sie den Süchtigen helfen. Sie, Ihre Einrichtung und all Ihren Mitarbeitern.
Ich finde das eine ausgesprochen befriedigende Arbeit. Ne? Das ist ja toll, dass man Menschen helfen kann mit so schwierigen Geschichten auch. Ne?
Das ist schön. Wie wir auch immer sagen, da arbeiten halt Leute mit Leidenschaft im Suchthilfesystem. Ja, das ist auch was, was wir immer gerne erzählen, weil natürlich Leute auch Angst haben, sich ins Hilfesystem zu begeben. Ja. Dass man dann da ist und die Leute behandeln, als wäre man der letzte Idiot. Ich glaube, diese Angst ist einfach oft da. Ja. Natürlich super, dass sie das jetzt nochmal gesagt haben, weil ich glaube auch, und ich kann es auch wirklich komplett nachvollziehen, was gibt es Schöneres, als eine Arbeit zu machen, in der man Leute hilft. Ja, das ist ja erstmal super dankbar und zufriedenstellend. Ich glaube das auch, aber es ist auch ganz, ganz wichtig nach außen, dass es auch, es ist auch wirklich so. Also ich habe es jetzt gerade nochmal gehört, ne, sie sind da, empfinden es als eine tolle Arbeit. Genau,
und deswegen ganz gehen wichtig ganz, zu betonen. Genau, und deswegen gehen ganz liebe Grüße raus an alle Menschen da draußen im Suchthilfesystem.
Auf jeden Fall.
Vielen lieben Dank.
Ja, genau. Was wir auch merken hier ist, wir bekommen ja auch viele Nachrichten sozusagen, die teilweise harte Stories drinstehen. Sie kriegen ja noch viel mehr mit an ihrem Arbeitsplatz. Wie gehen Sie damit um? Also gibt es da irgendwie einen Gegenpol, ein bestimmtes Hobby, was Sie machen, um den Kopf frei zu bekommen? Oder ja, wie grenzen Sie sich da auch ab zu dieser intensiven Arbeit, die Sie haben?
Naja, wie soll ich das sagen? Es gibt ja so, ich finde da insbesondere so tiefenpsychologische Ansätze ganz hilfreich, um zu verstehen, was auch sozusagen im therapeutischen Prozess auch mit Mitarbeitenden passiert. Wir wissen eben mit dem, dass wir viel zu tun haben mit Menschen, die schlimme Erfahrungen haben, dass da auch eine große Bedürftigkeit und eben diese großen Selbstzweifel da sind und dann so ein Gefühl auch oft entsteht von so einem wie mir können nur ein ganz idealer Therapeut helfen. Und dann kommen wir und sind so mittelmäßige Therapeuten und finden das aber klug, ja, weil wir eben am Ende sagen müssen, wir können nicht alles gut machen. Das ist ja so, ne? Wir können nicht alles gut machen und wir können Menschen helfen zu sagen, das Leben ist ungerecht. Ich habe irgendwie eine andere und vielleicht belastendere Geschichte als andere, aber ich fühle mich bekräftigt darin und wenn wir das hinkriegen, ist ja toll, dass ich mit dieser Geschichte, die ich da mit mir herumtrage, auch ein besseres Leben führen kann. So. Und wenn wir das tun, ist das ja schon mal ganz schön gut und das ist auch für die innere Haltung gut. Also ich muss sagen, wir haben manchmal auch im Team turbulente Prozesse, wo es ja auch darum geht, Mensch, müssen wir noch mehr tun, müssen wir weniger tun oder müssen wir mehr Struktur machen oder solche Fragen. Und das, da gibt es auch gar keine einfache Lösung für. Das ist gut, wenn man ein gutes Team hat, wo man sich darüber austauschen kann und wenn man auch vielleicht eine gemeinsame Haltung haben kann, wo man auch sich selber entlastet. Nochmal mit diesem, wir können nicht alles gut machen, das ist ja so. Ja.
Ich habe, bevor wir zur Playlist kommen, habe ich noch eine kurze Frage. Herr Buchert, vertreten Sie auch die Auffassung, ich habe das irgendwo mal gehört in irgendeiner Therapiesitzung, ich weiß jetzt nicht mehr, in irgendeiner Gruppentherapie, ich hatte über 100, vertreten Sie auch die Auffassung, dass viele Aspekte, warum man später nicht süchtig wurde, sondern ich sage bewusst anfällig vielleicht für die Abhängigkeitserkrankung, dass viele Dinge dort in den ersten 10 Lebensjahren entstehen könnten?
Ja. Also ne, klassische Psychoanalyse sagt, mit 6 Jahren geht die Seele in Rente. Das glauben wir nicht mehr. Das wissen wir auch, dass es anders ist. Ne? Mhm. Aber heute würde ja, das ist ja die Geschichte auch der Psychotherapie, nicht mehr sowas wie beim Old Freud dann irgendwie Triebtheorie eine Rolle spielen, die irgendwie sich auch biologisch anhört, die vielleicht mit diesem alten Suchtkonzept zu tun hat. Wir sind irgendwie schwierige Menschen enthemmt und so. Das muss irgendwie diszipliniert begrenzt werden. Sondern ich meine, dass sich in den verschiedenen auch psychotherapeutischen Ansätzen mehr solch ein beziehungstheoretischer Aspekt durchgesetzt hat, wo man eben genau weiß, dass frühe Beziehungen einen formen. Ja? Also ganz tief auch formen hinsichtlich der Integration von Gefühlen und der Fähigkeit, sich selber zu beobachten, den anderen differenziert und auch sich selber differenziert wahrzunehmen und eine Idee davon zu haben, wie wird es mir gehen, wenn ich bestimmte Dinge tue. Mhm. Das glaube ich sehr, ja, und das ist mitunter sehr anrührend, das auch mitzuerleben, wenn jemand dieses zurückverfolgt, was die jetzige Mühe, sage ich mal, beispielsweise mit Impulsivität, mit frühen Erfahrungen auch zu tun hat. Was man sagen muss, ist, Trauma ist ja so ein Begriff, der sehr viel benutzt wird. Ich finde, sehr viel falsch benutzt wird, deshalb, weil alles Mögliche plötzlich als Trauma gilt und dann eine Traumastörung entsteht. Ich hatte mal eine Patientin, der wurde eine Traumastörung diagnostiziert, weil sie eine Woche ihre Eltern nicht anrufen konnte. Das finde ich echt blöd, ja, wenn man weiß, dass der Traumabegriff aus mit KZ-Betroffenen und Vietnam-Kämpfern entwickelt wurde. Also die posttraumatische Belastungsstörung im engeren Sinne ist vielleicht gar nicht so das große Thema für uns. Aber es gibt natürlich dieses, dass Leute viele kleine Traumata mit sich gesammelt haben und dann anfällig werden für psychische Erkrankungen ganz allgemein, aber eben auch für Sucht. Und das kann schon sein, zurück zu Ihrer Frage, ne? Also ist das sozusagen in der Kindheit oder später? Es kann schon sein, das glaube ich, dass auch im weiteren Leben natürlich Belastung auch psychische Probleme hervorrufen und nicht zuletzt dieses Armut und Krankheit. Ja, also das ist ja, wenn man Untersuchungen anguckt über Bürgergeldempfänger oder früher Hartz IV oder so, das ist ja schrecklich, also wie da die seelische Verfasstheit ist. Mhm. Und ich meine, dass über diese Lebenssituation als Ursache, aber auch als eben Folge sowas entsteht, dass das, was ich vorhin Selbstwirksamkeit, Erwartung genannt habe, oft so beschädigt wird. Ja, wenn ich arm bin, wenn ich nicht selbstbestimmt leben kann, wenn ich mich schämen muss, dann kann ich ja wenig Hoffnung haben, dass ich mein Leben ändern kann. Mhm. Und da bietet das sich dann auch in späteren Lebensphasen tatsächlich der Konsum an.
Das dann halt oft, wenn Sie, so wie Sie es gerade beschreiben, ist das halt dann, wenn man nicht irgendwie einen Weg rausfindet, in vielerlei Hinsicht ein Teufelskreislauf, ne?
Ja, 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 genau, genau.
Den wollen wir jetzt durchbrechen, und zwar mit guter Musik.
Ja, ja, sehr schön. Wow, richtiger Moderator.
Ja, ich guck mal MC Lücke an, ob das gut war. Ja, okay, war gut. Entschuldigung. Wir haben eine Playlist, die heißt Wucht und Flüchtig, wird viel gehört. Da sind die Lieblingssongs von John und mir drauf und die unserer Gäste. Sie haben auch aktuell ein Lieblingslied, Herr Puchert. Welches ist das denn und warum?
Ja, ich muss viel an einen alten Kumpel denken,
ja?
Mit dem ich immer gerne Nick Cave gehört habe. Und dann Hugo Reyes, das ist, ich weiß, der ist jetzt nicht so ein bekannter Mensch, aber ein Mensch, der auch häufig in Berlin auftritt und der ein bisschen schwerwiegende Musik macht, das ist nicht so heitere Musik. Und das beschäftigt mich in letzter Zeit manchmal aus bestimmten persönlichen Gründen.
Häufig möchten Sie darüber sprechen, Herr Puchert?
Dann bietet Hagen direkt eine Einzeltherapiestunde an.
Genau,
das können wir dann nach der Sitzung machen.
Gut, nach der Sitzung. Okay.
Genau. Ja. Der hat ein Lied gemacht, das heißt Lost in the Material World.
Okay.
Das gefällt mir sehr gut. Ein ganz schönes Lied über auch so Freundschaft und so.
Wird addiert auf Wucht und Flüchtig.
Ganz genau.
Vielen Dank, Herr Puchert, nochmal, dass Sie zu Gast waren bei Sucht und Süchtig. Und da ist ein roter Knopf. Sehen Sie den vor sich?
Dieser hier?
Genau. Können Sie den kurz drücken?
Ja.
Ja, und wenn ihr einen Therapieplatz sucht, dann könnt ihr euch ja vielleicht mal an das Haus Lago wenden oder natürlich aber an eine Drogenberatungsstelle, eine Suchtberatungsstelle und da einfach mal ins Gespräch gehen. Ihr könnt da gratis hingehen, müsst nichts zahlen, müsst ihr nicht ausweisen oder so und einfach erstmal sprechen und Informationen einholen. Natürlich gibt es auch für, also als Angehörige könnt ihr auch genau solche Hilfsangebote einholen. Zum Beispiel halt die Selbsthilfegruppen, da gibt es fast zu jedem Thema, natürlich auch zur Sucht, aber natürlich auch für Angehörige, für Depressionen, für alle anderen psychischen Anliegen und auch anderes. Und ansonsten kann ich nur empfehlen, diesen Weg zu gehen, denn wie wir eben auch gehört haben, ist da Leidenschaft vorhanden und die Leute helfen sehr, sehr gerne. Und dann, ja, Hagen Decker, möchtest du noch?
Ich wollte noch sagen, in den Shownotes gibt es das Suchthilfeverzeichnis. Ah, ja. Dort kann man seine Postleitzahl eingeben und die nächste Drogenberatungsstelle wird einem angezeigt.
Dann würde ich sagen, auf, benutzt Google, Google sei Freund wie immer und wir verbleiben mit einem Bleibt sauber.
Bleibt sauber.
Bleibt sauber.
Folge 43 ist Sucht und Süchtig eine ARD-Koproduktion von SWR und Radio 1 vom RBB.